Die Welt ist nicht untergegangen. Sie wurde übernommen. Städte stehen noch. Menschen leben noch. Die Straßen sind voller Stimmen. Und trotzdem wirkt alles, als wäre etwas verloren gegangen. Ein Mann steigt aus einem Zug. Ohne Erklärung, ohne Wahl. Und die ganze Welt beginnt, sich an ihn zu erinnern. Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei, nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Neuroklar. Manche Welten gehen nicht unter. Sie verschwinden nicht in Feuer. Sie werden nicht von Explosionen verschlungen. Keine Atombomben fallen vom Himmel. Und die Städte versinken eben nicht im Meer. Manchmal bleiben Welten einfach bestehen. Die Straßen sind noch da. Die Häuser stehen noch. Menschen gehen zur Arbeit, kaufen Lebensmittel, warten auf Bus und Züge. Und trotzdem spürt man, dass etwas verloren gegangen ist. Half-Life 2 beginnt also nicht mit einem Krieg in Anführungszeichen, nicht mit einem Helden, nicht mal mit einer richtigen Erklärung. Es beginnt mit einer Zugfahrt. Ein Mann sitzt zwischen Fremden. Draußen ziehen graue Landschaften vorbei. Metall quietscht und die Lautsprecher rauschen. Und noch bevor das Spiel ein einziges Wort über seine Welt erklärt, entsteht bereits ein Gefühl. Etwas stimmt hier nicht. Auf den ersten Blick ist Half-Life 2 ein Science-Fiction-Shooter. Eine Geschichte über Besatzung, über Widerstand und über Aliens. Und über einen Wissenschaftler, der plötzlich zur Hoffnung einer ganzen Gesellschaft wird. Doch je stärker man sich eben mit dieser Welt beschäftigt, desto stärker verschieben sich die eigentlichen Themen. Half-Life 2 erzählt von Erinnerungen, von Kontrolle, von Anpassung und von der Frage, was passiert, wenn Menschen so lange in einem System leben, dass sie beginnen, es für normal zu halten. Denn die eigentliche Bedrohung von Half-Life 2 sind nicht die Combine. Vielleicht beginnt die eigentliche Bedrohung sogar schon viel früher. Nämlich in diesem Moment, in dem Menschen vergessen, dass eine andere Welt überhaupt möglich wäre. Kapitel 1. City 17 und die Normalität der Kontrolle. Wenn Gordon Freeman den Bahnhof von City 17 verlässt, passiert zunächst erstaunlich wenig. Keiner grüßt ihn, niemand erklärt die Situation, niemand hält eine dramatische Rede. Stattdessen läuft man durch Menschenmengen, Zäunen vorbei, durch Kontrollpunkte und unter Kameras hindurch. Und genau dadurch funktioniert diese Welt ebenso gut. Half-Life 2 erklärt die Gesellschaft nicht, er zeigt sie. Denn überall stehen Menschen. Diese warten wiederum auf Anweisungen, auf Transport, auf eben irgendwas. Manche wirken müde, andere wirken wiederum gleichgültig und fast niemand wirkt überrascht. Und genau das macht City 17 so interessant. Die Stadt selbst befindet sich nicht in einem Ausnahmezustand, sondern sie befindet sich in einem Alltag. Viele dystopische Geschichten zeigen den Zusammenbruch einer Gesellschaft. Half-Life 2 zeigt aber hier etwas anderes. Es zeigt eben die Zeit danach. Die Phase, in der die Menschen gelernt haben, mit Zusammenbruch zu leben. Über die Lautsprecher spricht Administrator Breen. Seine Stimme begleitet die Bewohner durch ihren Alltag. Ruhig, kontrolliert, ja, wenn nicht sogar fast freundlich. Er klingt nicht wie der strenge Diktator, nicht wie der Kriegsherr, nicht wie jemand, der Menschen offensiv einschüchtern möchte. Und genau deshalb wirken auch wieder seine Durchsagen einfach unangenehm. Denn Breen spricht nicht wie jemand, der überzeugen möchte, sondern eher fast fürsorglich, ja sogar vernünftig. Als wäre all das hier lediglich eine notwendige Anpassung an die, nennen wir es, neuen Umstände. Und vielleicht liegt auch hier darin wieder eine interessante Beobachtung des Spiels. Kontrolle entsteht hier also nicht durch Gewalt, sondern sie erscheint als Normalität. Menschen werden kontrolliert, aber die Kontrolle hat doch längst begonnen, unsichtbar zu werden. Wieso? Naja, sie steckt in Routinen, in Gewohnheiten und eben in dessen Abläufen. Die Bewohner von City 17 bewegen sich eben durch ihr Leben, als hätten sie gelernt, welche Fragen man wohl besser nicht stellt. Half-Life 2 nutzt dafür erstaunlich wenig große Dramatik. Stattdessen entstehen viele Eindrücke durch eben viele kleine Beobachtungen. Ein Beispiel: Ein Metrocop schubst einen Bürger zur Seite. Menschen stehen schweigend in Warteschlangen. Kameras verfolgen alle Bewegungen. Scanner zoomen durch die Straßen. An sich nichts davon alleine wirkt irgendwie spektakulär. Und genau deshalb wirkt es hier halt eben glaubwürdig. Denn die meisten Systeme verändern Menschen nicht durch ein einzelnes großes Ereignis, jetzt mal Weltkriege ausgenommen. Sie verändern eben Menschen langsam. Tag für Tag, Regel für Regel, Gewohnheit für Gewohnheit. Das wiederum erinnert an eine interessante Eigenschaft der Menschen. Wir können uns fast an alles gewöhnen. An Lärm, Stress, ja sogar an Einschränkungen. An Dinge, die wir ursprünglich vielleicht sogar abgelehnt hätten. Nicht, weil diese Dinge plötzlich angenehm wären, sondern weil unser Gehirn versucht, einen funktionalen Alltag eben aufrechtzuerhalten. Diese Fähigkeit hilft dem Menschen zu überleben. Doch besitzt sie gleichzeitig eben auch eine Schattenseite. Denn je länger ein Zustand besteht, desto normaler erscheint er. Also selbst dann, wenn er ursprünglich niemals normal war. Und genau dieses Gefühl durchzieht City 17. Man hat nicht den Eindruck, dass die Bewohner ständig über Freiheit nachdenken. Viele von ihnen wirken einfach eher erschöpft, als hätten sie praktisch längst akzeptiert, dass die Welt nun eben einmal so funktioniert. Und dort liegt eigentlich Tragik. Nicht in der Besatzung, nicht in der Überwachung, sondern in der Konditionierung und Gewöhnung. Denn sobald Menschen aufhören, sich Alternativen vorzustellen, beginnt Kontrolle eben, eine völlig neue Qualität anzunehmen. Half-Life 2 zeigt deshalb keine Stadt, die aktiv kämpft. Es zeigt zunächst eine Stadt, die vergessen hat, wie Widerstand überhaupt aussieht. Und genau deshalb verändert Gordons Ankunft später mehr, als man zunächst vermuten würde. Denn manchmal genügt bereits die Erinnerung an eine andere Möglichkeit, um eine festgefahrene Welt eben ins Wanken zu bringen. Kapitel 2: Die Combine – Herrschaft ohne Nähe. Je länger man sich in City 17 bewegt, desto deutlicher wird, dass diese Welt von einer Macht beherrscht wird, die man eben nur selten wirklich zu Gesicht bekommt. Die Combine sind überall und gleichzeitig irgendwie nirgendwo. Ihre Soldaten stehen an Kontrollpunkten. Scanner überwachen die Straßen. Transporter fahren durch die Stadt. Und Lautsprecher geben eben Anweisungen. Doch der eigentliche Herrscher bleibt irgendwie unsichtbar. Vielleicht wirken die Combine genau deshalb eben unangenehm. Viele Geschichten erzählen von Feinden, die man eben klar erkennen kann. Ein König, ein Diktator, ja sogar ein General. Jemand, dem man eben ein Gesicht gegeben hat. Half-Life 2 verzichtet eben weitgehend darauf. Die Combine erscheinen weniger wie eine Person. Sie erscheinen wie ein System. Und Systeme besitzen eine besondere Eigenschaft. Sie funktionieren auch dann, wenn niemand über sie nachdenkt. Denn hier könnte man sagen, das ist die eigentliche Stärke der Combine. Nicht ihre Waffen, nicht die Technologie, sondern ihre Fähigkeit, Kontrolle in Alltag zu verwandeln. Wenn man heute an eine Besatzung denkt, entstehen oft Bilder von offenen Konflikten. Von Straßenschlachten, von Protesten, von Widerstand. City 17 wirkt dagegen beinahe ruhig. Wie gesagt, die Menschen leben, sie arbeiten, sie warten und sie funktionieren, technisch gesehen. Und genau diese Ruhe wirkt eben verstörend. Denn sie vermitteln den Eindruck, dass die eigentliche Eroberung längst abgeschlossen ist. Die Combine müssen also nicht ständig ihre Macht demonstrieren. Denn die Gesellschaft hat bereits gelernt, innerhalb ihrer Regeln zu existieren. Vielleicht ist das eine der interessantesten Gedanken des Spiels. Macht wird oft mit Zwang verbunden. Doch viele Systeme funktionieren nicht deshalb, weil Menschen sich ständig dazu gezwungen fühlen, sondern weil Menschen lernen, welches Verhalten erwartet wird. Irgendwann beginnt Anpassung automatisch zu erfolgen. Nicht aus Grundüberzeugung, sondern aus Gewohnheit. Und genau diesen Zustand zeigt eben wiederum Half-Life 2. Und genau an dieser Stelle taucht eine Frage auf, die eben weit über Science-Fiction hinausgeht. Wie viel Kontrolle ist eigentlich notwendig, wenn Menschen beginnen, sich praktisch selbst zu kontrollieren? Und das ist eigentlich die Bedeutung der Scanner, Kameras und Lautsprecher. Nicht die reine Überwachung selbst, sondern die Erinnerung daran, dass Überwachung eben möglich ist. Der Gedanke, beobachtet werden zu können, verändert unser Verhalten bereits oft, bevor überhaupt jemand eingreift. Half-Life 2 nutzt dafür erstaunlich einfache Bilder. Wie gesagt, Menschen stellen sich an, sie warten, sie senken den Blick und keine dieser Szenen wiederum wirkt irgendwie spektakulär. Und trotzdem erzählen sie eben unglaublich viel über Gesellschaft. Besonders interessant dabei ist Administrator Breen. Breen ist keine klassische Schurkenfigur. Er schreit nicht, er droht selten und er wirkt praktisch wie ein Nachrichtensprecher. Wie jemand, der versucht, eine unangenehme Situation vernünftig zu erklären. Seine Botschaften handeln oft von Ordnung, von Stabilität, ja von Sicherheit. Und deshalb wirken sie innerhalb des Spiels glaubwürdig. Denn viele Systeme rechtfertigen sich eben nicht über Bosheit, sie rechtfertigen sich über den eigenen Nutzen, über die Effizienz, über das Versprechen, Chaos eben zu verhindern. Und vielleicht macht Breen deshalb hier einen nachhaltigen Eindruck. Er präsentiert die Besatzung nicht als Unterdrückung, er präsentiert sie eben alternativlos. Und genau dort beginnt eine gefährliche Dynamik. Denn sobald Menschen eben glauben, dass es keine Alternative mehr gibt, verändert sich eben ihr Verhältnis zur Zukunft. Hoffnung wird kleiner, Vorstellungskraft wird kleiner, gedankliche Möglichkeiten verschwinden und die Welt wird enger. Half-Life 2 zeigt diesen Prozess erstaunlich subtil. Es gibt keine langen Vortragsreihen, keine philosophischen Monologe. Stattdessen entsteht an jeder Ecke das Gefühl durch die Umgebung eben selbst. Durch die Architektur, durch die Lautsprecher, durch die Gesichter der Menschen. Und das ständige Gefühl, dass eben etwas fehlt. Vielleicht ist das die eigentliche Tragik von City 17. Die Combine haben nicht nur die Städte besetzt. Sie haben Erwartungen verändert, die Vorstellung davon, was eben normal ist und was eben auch nicht. Was möglich ist und was eben unmöglich erscheint. Und je länger man darüber nachdenkt, desto weniger wirkt Half-Life 2 wie eine Geschichte über Aliens, sondern eben wie eine Geschichte über Anpassung, über die Fähigkeit des Menschen, selbst schwierige Zustände irgendwann als Alltag zu akzeptieren. Und auch hier entsteht genau der Widerspruch. Denn wenn Menschen sich eben an alles gewöhnen können, dann können sie sich vielleicht auch wieder erinnern? Und hier genügt vielleicht manchmal ein einziger Impuls. Eine einzelne Person, eine Geschichte, eine Erinnerung, um das System eben ins Wanken zu bringen, das längst unangreifbar schien. Und genau an diesem Punkt wird Gordon Freeman für die Welt von Half-Life 2 plötzlich interessant. Kapitel 3: Gordon Freeman, der Mensch hinter der Legende. Nachdem jetzt Half-Life 2 seine Welt etabliert hat, passiert etwas Merkwürdiges. Menschen beginnen über Gordon Freeman zu sprechen. Nicht wie über einen Fremden, nicht wie über einen Wissenschaftler, sondern fast wie eine Art Legende? Und genau hier entsteht eben eine Frage, die mich während der Vorbereitung dieser Folge immer wieder beschäftigt hat. Warum eigentlich? Was zur Hölle macht Gordon Freeman so besonders? Wenn man also nüchtern auf die Figur blickt, ist die Antwort erstaunlich schwierig. Gordon hält keine inspirierenden Reden, er führt keine politischen Bewegungen an, erklärt keine großen Visionen. Tatsächlich spricht er eigentlich gar nicht? Und trotzdem reagieren viele Figuren, als würde mit seiner Rückkehr plötzlich Geschichte geschrieben werden. Und vielleicht liegt hier die Antwort genau dort, nicht in dem, was Gordon sagt, sondern in dem, was Menschen in ihm sehen. Half-Life 2 erzählt seine Geschichte viele Jahre nach den Ereignissen von Black Mesa. Für die Bewohner dieser Stadt ist Gordon kein gewöhnlicher Mensch mehr. Er gehört bereits zur Vergangenheit. Zu den Geschichten, die man sich weitererzählt. Zu den Ereignissen, über die heute noch gesprochen wird. Und genau dadurch verändert sich eben die Figur. Denn Erinnerungen funktionieren selten wie Aufzeichnungen. Menschen erinnern sich nicht nur an Fakten. Sie erinnern sich an Bedeutung, an Gefühle, an Hoffnungen und Ängste. Doch je mehr Zeit vergeht, desto stärker vermischen sich eben Realität und Interpretation. Vielleicht passiert genau das mit Gordon Freeman. Der Wissenschaftler wird also langsam zum Symbol. Und Symbole folgen eben anderen Regeln als Menschen. Ein Symbol muss nicht perfekt sein. Es muss nicht vollständig verstanden werden. Es muss lediglich etwas verkörpern. Und für viele Menschen in Half-Life 2 verkörpert eben Gordon eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, dass selbst scheinbar unbesiegbare Systeme eben nicht ewig bestehen. Die Möglichkeit, dass Geschichte nicht abgeschlossen ist. Die Möglichkeit, dass die Veränderung überhaupt noch existent sein kann. Das Interessante daran ist, dass Gordon selbst kaum darauf Einfluss besitzt. Er entscheidet eben nicht, zur Legende zu werden. Die Menschen machen ihn dazu. Vielleicht geschieht auch genau das in der Realität eben häufiger, als wir denken. Gesellschaften erschaffen ständig Symbolfiguren. Nicht unbedingt, weil diese Menschen eben außergewöhnlich wären, sondern weil sie für etwas stehen und etwas ausdrücken, das eben viele andere fühlen. Hoffnung, Widerstand, Mut und Veränderung. Je schwieriger eine Situation wird, desto größer scheint oft das Bedürfnis nach solchen Figuren zu sein. Und deshalb wirkt Gordon Freeman manchmal weniger wie ein Charakter, sondern mehr wie eine Projektionsfläche. Denn jeder sieht etwas anderes in ihm. Für die Widerstandskämpfer ist er Hoffnung. Für Combine, ein Risiko. Und für alle anderen lediglich eine Geschichte, die plötzlich irgendwie lebendig geworden ist. Interessanterweise ist das auch eine der Besonderheiten im Spiel. Gordon spricht nicht, der Spieler erfährt kaum, was er denkt, kaum, wie er die Welt wahrnimmt, kaum, wie er sich selbst sieht, und dadurch entsteht eben ein leerer Raum. Ein Raum, den wiederum dann andere Figuren füllen. Ein Raum, den der Spieler füllt. Und das erklärt dann wohl einen Teil der anhaltenden Faszination rund um die Figur. Denn Gordon Freeman besitzt erstaunlich wenig Persönlichkeit, im klassischen Sinne. Und genau dadurch können Millionen Menschen ihre eigene Vorstellung auf ihn projizieren. Er wird dann also zu dem, was die Geschichte gerade benötigt. Held, Retter, Widerstandskämpfer, Mythos und Legende. Je länger man darüber also nachdenkt, desto interessanter wird eine andere Frage. Was wissen die Menschen in City 17 eigentlich über Gordon? Vermutlich weniger, als sie selbst glauben. Sie kennen die Geschichten, Gerüchte, Erinnerungen und Erzählungen. Und genügt das? Denn manchmal reicht eine Geschichte aus, um Menschen wieder an Möglichkeiten zu erinnern. Vielleicht liegt dann auch hier genau die eigentliche Stärke von Symbolen. Sie verändern die Realität nicht direkt. Sie verändern die Art, wie Menschen eben über Realität nachdenken. Und genau dadurch beginnt sich in Half-Life 2 langsam etwas zu verschieben. Nicht, dass die Combine sich verändern, nicht, dass die Stadt sich physisch verändert, sondern eben die Menschen. Denn sie beginnen wieder über Alternativen nachzudenken. Über Zukunft, über die Freiheit, ja sogar über die Veränderung. Und das ist einer der Momente, in dem Half-Life 2 seine eigentliche Geschichte erzählt. Nicht die Geschichte eines Wissenschaftlers, sondern die Geschichte einer Gesellschaft, die sich langsam daran erinnert, dass ihre Zukunft eben noch nicht geschrieben wurde. Kapitel 4: Erinnerung an Freiheit. Wenn man heute über Freiheit spricht, denken viele Menschen zuerst an Rechte, an Gesetze, politische Systeme, Wahlen und an Regierungen. Doch Half-Life 2 ändert sich dem Thema auf eine andere Weise. Das Spiel zeigt Freiheit nicht als Zustand, sondern eben als Erinnerung. Und genau das macht diesen Gedanken so interessant. Denn die meisten Bewohner von City 17 erleben ihre Welt nicht mehr als Ausnahme. Für sie ist diese Welt eben Alltag. Die Lautsprecher, Kontrollen, Scanner, Soldaten, all das gehört inzwischen zum Leben dazu. Und wie erwähnt, können sich Menschen eben an alles gewöhnen. Doch was passiert eben, wenn Freiheit eben nicht mehr erlebt wird, sondern nur noch sich an sie erinnert wird? Für die vielen Bewohner in City 17 scheint Freiheit eben etwas zu sein, das lange in der Vergangenheit liegt. Etwas, das ältere Generationen vielleicht noch kennen. Etwas, das jüngere Menschen möglicherweise niemals selbst erlebt haben. Und genau dadurch verändert sich eben die Bedeutung. Denn Erinnerungen sind eben mehr als bloße Informationen. Sie enthalten Gefühle, Vergleiche und Vorstellungen. Sie, ja im wahrsten Sinne des Wortes, erinnern uns daran, dass die Gegenwart eben nicht die einzige Möglichkeit ist. Und vielleicht sind Erinnerungen deshalb so mächtig. Denn wer sich erinnern kann, kann vergleichen. Und wer vergleichen kann, beginnt eben Fragen zu stellen. Muss das wirklich so sein? War das eigentlich schon immer so? Gibt's auch eine Alternative? Genau solche Fragen wirken eben für jedes System gefährlich, das eben von Gewohnheiten lebt. Denn Kontrolle funktioniert eben am besten, wenn Menschen aufhören, sich Alternativen vorzustellen. Wenn das Bestehende nicht mehr hinterfragt wird, wenn eben aus einer Möglichkeit eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Half-Life 2 zeigt diesen Gedanken eben auf bemerkenswerte Weise. Die Combine kontrollieren die Städte. Sie kontrollieren Infrastruktur und Kommunikation. Doch etwas können sie eben nicht vollständig kontrollieren. die Vorstellungskraft der Menschen. Die Fähigkeit, sich eine andere Zukunft vorzustellen. Und deshalb verändert Gordons Rückkehr die Welt eben nicht durch Gewalt, also nicht zumindest vorerst. Seine eigentliche Wirkung entsteht eben viel früher. Sie entsteht in den Köpfen der Menschen, taucht plötzlich wieder als Erinnerung auf. Als Erinnerung daran, dass Widerstand eben existieren kann. Dass Systeme nicht unfehlbar sind. Dass Geschichte sich verändern kann. Und vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum Symbolfiguren eine solche Wirkung entfalten. Sie geben Menschen nicht zwangsläufig Antworten, aber sie erinnern uns eben an Möglichkeiten. Und manchmal genügt eben genau das. Nicht, weil dadurch alles sofort besser wird, nicht, weil die Probleme verschwinden, sondern weil was Wichtigeres passiert. Hoffnung kann zurückkehren. Je länger man also darüber nachdenkt, desto mehr verändert sich eben auch der Blick auf Gordon Freeman. Vielleicht ist er gar nicht die wichtigste Figur der Geschichte. Vielleicht ist er ja sogar lediglich der Auslöser. Der Funke, die Erinnerung an etwas, das viele Menschen eben längst verloren glaubten. An diesem Punkt wird Half-Life 2 plötzlich größer als seine Handlung. Größer als Aliens, ja und auch größer als die Kämpfe. Denn die Geschichte handelt eben nicht mehr nur von Besatzung. Sie handelt von Erinnerung, von der Frage, wie Gesellschaften sich selbst verstehen und davon, welche Geschichten Menschen eben brauchen, um die Hoffnung nicht zu verlieren. Vielleicht ist das sogar eine der zeitlosesten Ideen des Spiels. Menschen leben nicht von dem, was ist. Menschen können auch von dem leben, was möglich sein könnte. Von Zukunft, Hoffnung, Erinnerung. Und genau deshalb beginnt Gordons Rückkehr, eine Welt zu verändern, lange bevor der eigentliche Widerstand an Stärke gewinnt. Denn manchmal beginnt Veränderung eben nicht auf der Straße, nicht in Parlamenten, nicht auf Schlachtfeldern, sondern manchmal beginnt eben Veränderung in einem einzigen Gedanken. In der Erkenntnis, dass die Gegenwehr eben nicht alternativlos ist. Und genau an diesem Punkt endet auch der erste Teil unserer Reise durch Half-Life 2. Denn je weiter die Geschichte voranschreitet, desto deutlicher wird, Gordon Freeman ist nicht längst mehr nur Wissenschaftler. Für manche Menschen ist er Hoffnung, für andere eine Bedrohung. Für wieder andere eine Legende, die eben größer geworden ist als der Mensch selbst. Doch was passiert eigentlich, wenn aus einer Person ein Symbol wird? Wenn Menschen beginnen, an eine Idee zu glauben? Und welche Rolle spielen eigentlich Figuren wie Alex, Vance, der Widerstand und der geheimnisvolle G-Man in dieser Entwicklung? Denn vielleicht geht es in Half-Life 2 nicht darum, wie man die Combine besiegt. Vielleicht geht es um etwas anderes. Im zweiten Teil schauen wir uns halt nicht nur den Widerstand an, sondern auch die anderen Figuren und auch den geheimnisvollen G-Man. Wir reden dann auch wieder über Hoffnung, Legenden und eben die Macht von Geschichten. Denn je weiter Half-Life 2 voranschreitet, desto deutlicher wird, vielleicht kämpfen die Menschen in dieser Welt eben nicht nur um ihre Freiheit. Vielleicht kämpfen sie auch darum, wer sie sein wollen, beziehungsweise wer sie eines Tages sein könnten. Und wie es eben weitergeht, erfahrt ihr dann im zweiten Teil, hier auf Neuroklar. Bis dahin.